Das Gesicht am Fenster. An die Ereignisse des nächsten Tages kann ich mich nur verschwommen erinnern. Ich erwachte nämlich leider mit hohem Fieber. Seit ich mir Malaria zugezogen hatte, überfielen mich diese Fieberanfälle immer wieder und das meist zu den ungelegensten Zeitpunkten. Dies hatte zur Folge, dass sich die Ereignisse des Tages in meiner Erinnerung wie ein Albtraum niederschlugen, indem Poirot wie eine Art fantastischer Clown in einem Zirkus seine sich ständig wiederholenden Auftritte hatte. Ich bin überzeugt, er hat alles in vollen Zügen genossen. Seine vorgetäuschte Verzweiflung war einfach bewundernswert echt. Wie er seinen Plan, den er mir in den frühen Morgenstunden eröffnet hatte, in die Tat umgesetzt hat, vermag ich nicht zu sagen. Jedenfalls ist es ihm gelungen. Leicht war es sicher nicht. Der Aufwand an Täuschungen und Tricks muss enorm gewesen sein. Es liegt nicht in der Mentalität des Engländers, in großem Umfang zu lügen, aber genau das erforderte Poirots Plan. Zunächst musste er Dr. Graham von seinem Vorhaben überzeugen. Mit Grahams Hilfe galt es dann, die Oberschwester und einige Mitglieder des Pflegepersonals im Sanatorium für seinen Plan zu gewinnen. Auch das muss mit erheblichen Schwierigkeiten verbunden gewesen sein. Höchstwahrscheinlich war Dr. Grahams Einfluss das Zünglein an der Waage. Blieben noch der Chief Constable und die Polizei. Hier würde es Poirot mit dem Beamtentum zu tun bekommen. Und doch gelang es ihm, Colonel West eine widerwillige Zustimmung abzuringen. Der Colonel gab jedoch unmissverständlich zu verstehen, dass er jede Verantwortung ablehne. Poirot und nur Poirot allein würde die Verbreitung jeglicher falscher Berichterstattung verantworten. Poirot war einverstanden. Er hätte allem zugestimmt, solange man ihm nur gestattete, seinen Plan auszuführen. Ich verbrachte den größten Teil des Tages in eine Decke eingehüllt, dösend in einem Lehnstuhl. Im Abstand von 2 oder 3 Stunden stürmte Poirot herein und informierte mich über den Stand der Dinge.
»Comment ça va, mon ami? Wie ich mit Ihnen fühle. Aber vielleicht ist es gar nicht so übel. In einer Farce wie dieser wären Sie nicht so überzeugend wie ich. Ich komme gerade aus dem Blumengeschäft, wo ich einen Kranz, einen riesigen Kranz, einfach überwältigend bestellt habe.« »Lilien, mein Freund, verschwenderisch viele Lilien. In tiefer Trauer, Hercule Poirot. Ah, was für eine Komödie!«
Er ließ mich wieder allein.
»Ich komme gerade von einer östergreifenden Konversation mit Madame Reis«, lautete seine nächste Information. »Ganz in Schwarz, elegant wie immer. Ihre arme Freundin, welche Tragödie! Ich stöhne vor Mitgefühl. Sie sagt, Nick sei immer so voller Leben gewesen, so fröhlich. Es sei unmöglich, sie sich tot vorzustellen. Ich kann nur zustimmen. Es ist die Ironie des Schicksals, sage ich, dass gerade so jemand sterben muss. Die Alten und Nutzlosen bleiben zurück.« »Holala, ich stöhne noch einmal.«
»Und Sie genießen das alles ungemein«, murmelte ich mit schwacher Stimme.
»Du, du, es ist noch ein Teil meines Plans. Man muss seine Rolle mit ganzem Herzen spielen, wenn die Komödie Erfolg haben soll. Also gut, die üblichen Trauerfloskeln sind ausgetauscht und Madame kommt zum Kern der Sache. Erzählt mir, sie habe die ganze Nacht wachgelegen und über diese Pralinen nachgegrübelt. Es sei unmöglich, einfach unmöglich.«
»Madame«, erwidere ich, »es ist ganz und gar nicht unmöglich. Sie können sich den chemischen Befund ansehen.«
Und darauf sagt sie, und zwar mit sehr unsicherer Stimme, »es war Kokain, sagen Sie. Ich bestätige dies.« Und sie sagt, »oh mein Gott, ich kann es nicht verstehen.«
»Vielleicht stimmt das ja.«
»Sie versteht jedenfalls, dass sie sich in Gefahr befindet. Sie ist klug, das habe ich schon immer gesagt. Ja, sie befindet sich in Gefahr und ist sich doch dessen bewusst.«
»Und doch kommt es mir so vor, als glaubten Sie zum ersten Mal nicht an Ihre Schuld.«
Poirot verzog das Gesicht. Sein aufgeregtes Gebaren verebbte. »Da haben Sie etwas sehr Schwerwiegendes gesagt, Hastings. Nein, meiner Ansicht nach stimmen die Gegebenheiten irgendwie nicht mehr überein. Wodurch haben sich doch diese Verbrechen bis jetzt ausgezeichnet? Durch Ihre Raffinesse, so ist es doch. Und Ihr... gibt es auf einmal nichts dergleichen, nur nackte Rohheit. Nein, es stimmt einfach nicht.«
Er setzte sich an den Tisch.
»Voilà, nehmen wir zunächst die Fakten unter die Lupe. Es gibt 3 Möglichkeiten. Das sind einmal die Pralinen, besorgt von Madame und von Monsieur Lazarus abgeliefert. In diesem Fall trifft einen von ihnen oder alle beide die Schuld. Und der angebliche Anruf von Mademoiselle Nick wäre schlicht und einfach erfunden. Das wäre ganz direkt die einfachste Lösung.
Lösung Nummer 2. Die andere Konfektschachtel, die mit der Post kam. Jeder könnte sie geschickt haben. Jeder der Verdächtigen auf unserer Liste von A bis J.
Erinnern Sie sich, ein sehr weites Feld.
Aber wenn dem so wäre, welchen Sinn hätte dann der Telefonanruf? Wieso sollte man die Dinge durch die Existenz einer zweiten Schachtel verkomplizieren?
Ich schüttelte nur schwach den Kopf. Mit 40 Grad Fieber schien mir jegliche Komplikation absurd und überflüssig.
Lösung Nummer 3. Eine vergiftete Schachtel wurde mit der Armlosen von Madame vertauscht. In diesem Fall ist der Anruf geschickt und verständlich. Madame sollte sich die Finger verbrennen, die eisigen Kastanien aus dem Feuer holen.
Folglich wäre Lösung 3 die logischste,
aber auch leider die schwierigste.
Wie kann man sicher gehen, die Schachtel im richtigen Moment auszuwechseln?
Es gibt zig hunderte von Möglichkeiten, der Pförtner hätte die Schachtel direkt nach oben gebracht haben können, die den Austausch verhindert hätten.
Nein, das macht auch keinen Sinn.
Außer Lazarus wäre es gewesen, sagte ich.
Poirot sah mich an.
Sie haben Fieber, mein Freund. Es steigt, nicht wahr?
Ich nickte.
Faszinierend, wie ein Packrad Itze den Verstand schärfen können. Sie haben da eine Beobachtung geäußert, die ebenso tiefsinnig wie naheliegend ist. Sie ist so naheliegend, dass ich sie überhaupt nicht in Betracht gezogen habe.
Aber sie beruht auf einer sehr befremdlichen Voraussetzung. Der ergebene Freund von Madame, Monsieur Lazarus, tut sein Bestes, sie an den Galgen zu bringen. Das eröffnet neue, höchst interessante Perspektiven. Aber kompliziert, sehr kompliziert.
Ich schloss die Augen. Ich war stolz darauf, so klug gewesen zu sein, aber ich wollte über nichts Kompliziertes nachdenken. Ich wollte nur schlafen. Ich glaube, Poirot redete in einem fort, aber ich hörte nicht mehr zu. Seine Stimme wirkte irgendwie einlullend. Als ich ihn wieder sah, war es bereits später Nachmittag.
»Mein kleiner Plan ist eine Glückssträhne für sämtliche Blumengeschäfte«, verkündete er. »Alle bestellen Kränze. Monsieur Croft, Monsieur Weiss, Commander Challenger.«
Dieser Name rief bei mir Gewissensbisse hervor. »Hören Sie, Poirot«, appellierte ich an ihn, »Sie müssen ihn einweihen. Der arme Kerl ist bestimmt außer sich vor Kummer, das ist einfach nicht fair.«
»Sie hatten immer eine Schwäche für ihn, Hastings.«
»Ich mag ihn. Er ist ein durch und durch anständiger Bursche. Sie müssen ihn in das Geheimnis einweihen.«
Poirot schüttelte den Kopf.
»Nein, mon ami, ich kann keine Ausnahmen machen.«
»Aber Sie haben ihn doch nicht im Verdacht, etwas damit zu tun zu haben.«
»Ich mache keine Ausnahmen.«
»Denken Sie doch nur daran, wie er leidet.«
»Ganz im Gegenteil. Ich denke daran, welch erfreuliche Überraschung ich für ihn bereithalte. Wenn man die Liebste für tot hält und sie ist plötzlich lebendig. Ein einmaliges Gefühl, überwältigend.
Was sind Sie doch für ein eigensinniger alter Teufel. Er würde das Geheimnis für sich behalten.«
»Da bin ich nicht so sicher. Er ist ein Ehrenmann, das weiß ich ganz genau.«
»Das macht die Sache nur schwieriger. Ein Geheimnis zu bewahren ist eine Kunst, die viele geschickt erzählte Lügen erfordert, sowie großes Talent zur Komödie und Freude daran.«
»Ob sich Ihr Commander Challenger wohl verstellen könnte?«
»Wenn er das ist, wofür Sie ihn halten, dann sicherlich nicht.«
»Also werden Sie es ihm nicht erzählen.«
»Ich weigere mich ganz einfach, das Gelingen meines kleinen Plans aus sentimentalen Gründen zu vereiteln. Wir spielen mit Leben und Tod, mon ami, und außerdem stärkt Leiden den Charakter. Das haben viele ihrer berühmten Geistlichen gesagt, sogar ein Bischof, wenn ich mich nicht irre.«
Ich unterließ weitere Versuche, seine Entscheidung ins Wanken zu bringen. Mir war klar, dass sein Entschluss feststand.
»Ich werde mich nicht zum Abendessen umziehen«, murmelte er. »Dazu bin ich viel zu sehr der gebrochene alte Mann. Das ist meine Rolle, verstehen Sie? Mein Selbstbewusstsein ist am Boden. Ich bin am Boden zerstört. Ich habe versagt. Ich werde beim Dinner kaum etwas anrühren, nur auf dem Teller herumstochern. Ich glaube, so werde ich die Sache angehen. In meinen eigenen vier Wänden werde ich einige Brioche- und Schokoladeneclair oder das, was man ihr darunter versteht, verzehren, die ich in weiser Voraussicht in einer Konditorei besorgt habe. Und wie steht es mit Ihnen?«
»Für mich nur etwas Chinin«, erwiderte ich niedergeschlagen.
»Das tut mir leid, mein armer Hastings, aber nur Mut, morgen ist alles wieder gut.«
»Höchstwahrscheinlich. Diese Anfälle dauern meist nur 24 Stunden.«